Edgar, herzlich willkommen zum Interview.
Hallo.
Ich hatte ja, hallo, schon ewig lang vor dich zu interviewen. Jetzt hat sich die Möglichkeit ergeben, weil du auch hier auf Gomera bist. Ich weiß, du warst auch früher schon hier. Zieht dich irgendwie besonders die Insel an? Bedeutet die irgendwas für dich? Oder ist es einfach nur das Klima, was du jetzt hier im Winter magst?
Alles zusammen, würde ich sagen. Also sowohl als auch das Klima, natürlich. Winter so zu erleben, hat schon was Eigenes. Das Meer, die Menschen, die hier leben auf Gomera, ist für mich eine spezielle Art von Mensch. Viele, es klingt blöd, wenn man sagt, spirituelle Menschen, weil eigentlich unterscheide ich da nicht so wirklich. Aber trotzdem ist ein Unterschied, wenn die Menschen entspannter sind und mehr auch im Hier und Jetzt hier irgendwie versuchen durchzukommen. Das reizt mich an dieser Insel und auch die Magie der Insel. Das hat mich vor 10 Jahren richtig so groß angezogen, dass ich mich damals total in die Insel verliebt habe. Also,
nein. Wenn du sagst, die Menschen hier, meinst du dann hauptsächlich, die auch hier hingekommen sind, oder schließt du da die hier lebenden Spanier ein?
Nein, teilweise ja, aber großteils meine ich schon die zugereisten Deutschsprachigen. Muss man schon sagen, muss ich zugeben. Es sind halt viele, die auch früher San Jacins waren oder auch in Indien waren, wo ich Leute getroffen habe, die ähnliche Vergangenheiten oder auch Reiserouten hatten wie ich und dadurch eine gemeinsame Vergangenheit auch da ist, auch dieses Lebensgefühl da ist, das was ich eigentlich sonst nur in Indien kennengelernt habe.
Weg eine Rolle, weil ich meine, es geht ja eigentlich nur ums Hier und Jetzt.
Der Weg?
Ja, weil du sagst, Menschen, die einen gemeinsamen Weg gehabt haben.
Naja, der Weg prägt ja die Menschen. Das heißt, das, was im Hier und Jetzt dann entsteht, hat ja doch eine Geschichte und eine Vergangenheit. Und das hat schon einen Einfluss darauf, wie die Menschen dann sind. Ne? Es ist natürlich für die Begegnung im Jetzt ist es völlig egal, was der Mensch für eine Geschichte hat. Aber trotzdem hat ihn die Geschichte hierher gebracht und zu dem gemacht, was er ist und wie er ist. Und wie man begegnen kann und ob man überhaupt begegnen kann.
Das heißt, um sich begegnen zu können, ist eine gewisse Offenheit nötig.
Würde ich sagen, ja. Letztlich ist alles eine Begegnung, aber es gibt einfach Geschmacksunterschiede, sagen wir mal so, in der Intensität oder einfach in der Qualität und im Geschmack. Ob sich jetzt Bewusstsein mit Bewusstsein begegnet, ob sich Energien begegnen, ob sich einfach ein freudvolles, ein Lächeln, ein sich Anlächeln ergibt, ein sich erkennen oder ein... egal was, oder einfach die Langsamkeit der Begegnung, ne? Das war diese Schnelle, wie es in einer Stadt ist, wo man so aneinander vorbeigeht oder sich gerade thematisch mit was weiß ich, irgendwelchen finanziellen Dingen auseinandersetzt. Das hat dann eine andere Qualität, wenn man sich in der Natur begegnet zum
Beispiel. Ja, Edgar, ich würde dich gerne über deinen Namen fragen. Also ich kenne dich unter Edgar Hofer. Aber du nennst dich auch irgendwie Ork, also oder ich Ork, weiß nicht, ja, wie es gesprochen wird, OWK. Mhm. Was bedeutet das? Wie bist du da dran gekommen? Und
naja, ausgesprochen wird auf die englische Art und Weise, schreibt sich OWK. Und zu der Zeit, als ich den Namen mir quasi selbst gegeben habe, das ist so 12 Jahre her, war ich hauptsächlich eben in Indien unterwegs und englischsprachig unterwegs und habe das dementsprechend als Traveler-Name genommen. Das war der Traveler-Nickname. Wenn Leute mich gefragt haben, dann habe ich gesagt, Oak, das habe ich mir selbst einfallen lassen, einfach deshalb, weil ich mit den Namen und damals eben auch mit den Identifikationen, die mit den Namen verbunden sind, nichts mehr anfangen konnte. Da war dabei Asanyas Name, den ich von Osho bekommen habe. Da habe ich Anand Vardhman geheißen. Dann habe ich einen Yoga-Diksha-Namen bekommen, also als ich Yogi wurde in der Kundalini-Tantra-Tradition. Danach heiße ich Devananda Nata. Dann hat er schon als Kind angefangen, wo ich eigentlich von der Familie Michael genannt wurde, obwohl ich Edgar heiße im Taufnamen, weil die meinten, ja, die nennen mich beim zweiten Namen, dann komme ich mit 13 drauf, dass ich eigentlich Edgar heiße und nicht Michael. Das heißt, das ganze Leben schon hat sich das durchgezogen, dass sich Identifikationen abgewechselt haben, weil es gibt natürlich auch die Identifikation als Sannyasin sozusagen, da fällt dann das Bürgerliche weg, dann ist man Sannyasin und ist dieser Swami so und so, und dann ist man Yogi, dieser Yogi sowieso. Und irgendwann, speziell auch nach meiner spirituellen Erfahrung, war das einfach so, dass ich damit nichts mehr anfangen konnte, mit Namen, mit Persönlichkeit nichts mehr anfangen konnte und einfach mir irgendwas ausgedacht habe, wie ich mich da nenne, wenn Menschen unbedingt wissen wollen, wie dieses Ding da zu benennen ist, wie diese scheinbare Person, dieser Körper, egal wen auch immer die meinen, damit die einen Namen haben, habe ich denen einen Namen gegeben und habe damals dieses OWK verwendet, was ich dann später auch wieder losgelassen habe, weil es auch schon wieder eine subtile Identifikation war. Und irgendwann habe ich mich dann einfach wieder dazu entschieden, auf das zurückzukehren, was in der Geburtsurkunde steht. Da steht Edgar, also okay, und im Reisepass steht Edgar, also sollen sie mich Edgar nennen. Und seitdem nehme ich wieder Edgar. Ursprünglich dieses OWK war auch noch sehr stark in der Phase, wo ich mit dieser spirituellen Einheitserfahrung identifiziert war, weil auch das passiert. Man kann auch sozusagen mit Gott identifiziert sein und da hat das bedeuten sollen, one who knows. Ja, etwas, wo ich jetzt eher sage, okay, das ist dann, da bildet sich jetzt einer ein, dass er irgendwas weiß. Nicht? Eigentlich müsste es heißen, one who doesn't know anything. Das würde es eher treffen, aber okay, das war damals dieses one who knows, ist mir mittlerweile eher peinlich, weil es wirklich für mich so, wenn jemand sowas sagen würde, klingt es eher nach Ego. Jetzt würde ich eher sagen, es heißt einfach ohne weiteren Kommentar. Das ist das, auf was ich mich dann am Schluss geeinigt habe, dass dieses OWK einfach ohne weiteren Kommentar bedeutet. Damit hat es auch eine deutsche Bedeutung. Und ich kann eine Antwort geben, wenn ich so eine Frage gefragt werde. Ja.
Jetzt hast du erwähnt, Identifikation. Ist Identifikation das, was uns praktisch davon abhält, im Moment zu sein?
Nicht wirklich. Im Prinzip ist es so, dass es gibt nur den Moment. Ja, es ist, man kann nicht im Moment sein. Es ist immer alles, es geschieht alles im Jetzt, es geschieht alles im Moment. Auch die Gedanken, dass man nicht im Jetzt wäre oder Gedanken an die Vergangenheit oder Gedanken an die Zukunft geschehen letztlich im Moment, im Jetzt, weil es nur das Jetzt gibt. Aber was du meinst oder was meist gemeint ist, wenn man sagt, ich bin mehr im Hier und Jetzt, ich bin mehr präsent, das ist eben diese Präsenz, das ist Bewusstsein und diese Präsenz kann ebenfalls im Geschmack größer sein, stärker sein, wenn weniger Gedanken da sind. Letztlich in dem einen Moment, wenn man wirklich vollkommen präsent ist, sind da keine Gedanken. Und ist auch keine Identifikation da. Aber ich würde nicht sagen, dass einem die Identifikation von dem Jetzt abhält, sondern die Identifikation entsteht erst durch Gedanken. Wenn keine Gedanken sind, ist auch keine Identifikation.
Aber es heißt es nicht auch, dass Gedanken da sein können ohne Identifikation, dass Gedanken einfach nur wahrgenommen werden?
Absolut, ja, schon. Aber Gedanken sind auch das, was Identifikation ausmacht. Also sowas gemeint. Klar können Gedanken ohne Identifikation, aber wenn Identifikation da ist, entsteht sie durch Gedanken. Das ist eigentlich nur ein Gedanke, ich bin dieserjenige. Überhaupt dieser Gedanke, ich, ist schon ein Gedanke. Das ist schon ein Gedanke zu sagen, ich.
Aber das Gefühl, ich bin, also einfach das Gefühl von Anwesenheit oder von Sein, mhm. ist an sich ist kein Gedanke, ist kein sondern Gedanke, das ist einfach eine Wahrnehmung oder eine Empfindung.
Genau, ja. Das stimmt. Aber da gebe ich da noch gar nicht dieses Ich rein. Das ist dann eben nur Sein. Das ist reines Sein. Anwesendsein. Dasein. Sein. Das geht so weit, selbst bis in den Tiefschlaf rein, dieses Seinsgefühl. Ja? Da ist dann kein Ich mehr, aber ein Seinsgefühl kann da sein.
Wie ist es jetzt bei dir? Ist da das Gefühl von Sein und Ist da keine Identifikation mit irgendwas?
Das wechselt. Also im Prinzip direkt in den Jahren nach der Erfahrung läuft man unidentifiziert herum und hält da eine Zeit lang auch noch an diesem Zustand der Nicht-Identifikation fest, was ja auch nur ein Zustand ist. Also auch Nicht-Identifikation wird dann irgendwann zu einem Zustand, zu einem Glorienschein versehen und zu einer Art subtilen Identifikation nach dem Motto, ich bin nicht, oder ich bin nicht identifiziert. Das ist, dann bekommt dann wieder so eigene Identifikation. Irgendwann lässt man das alles los und es ist alles nebeneinander völlig gleichwertig. Einfach jeder Zustand, man könnte auch sagen, der normale menschliche Zustand wird fast zum höchsten Zustand, weil man auch dort das Heilige erkennt, im normalen menschlichen Zustand. Und da kann dann alles sein. Da können dann Identifikationen geschehen, da können dann Gedanken geschehen, da kann Präsenz sein geschehen, aber es kann auch völlige Abstinenz von Anwesenheit geschehen. Und all das ist gleichwertig letztlich. Also im Prinzip, in dem Augenblick, wo ich sage, das wär's, dieser Zustand wär's, egal was ich da jetzt nehme, ob ich da nehme Präsenz und sage, dieses absolute Ich Bin, ja, das ist absolute Sein, diese absolute Präsenz als etwas Besonderes. Oder den gegenteiligen Weg gehe und sage, ich bin nicht und es gibt da niemanden, es gibt nicht einmal Präsenz, es gibt nicht einmal Bewusstsein. Selbst das ist alles letztlich gleichwertig. Aber in dem Augenblick, wo ich eines erhöhe, aus dieser ganzen Suppe von Möglichkeiten, die wir haben zu sein und zu existieren, habe ich mich schon getrennt. In dem Augenblick, wo ich glaube, irgendetwas ist besonders, irgendetwas ist besser als irgendein anderer Zustand, ist es letztlich schon Trennung. Am Anfang ist es wichtig. Am Anfang ist wichtig zu erkennen, okay, ich bin nicht der, der ich 30, 40 Jahre geglaubt habe zu sein. Ich bin nicht der Körper, ich bin nicht die Persönlichkeit, ich bin nicht dieses getrennte Ich. Aber mit der Zeit bekommt das alles eine Gleichwertigkeit, eine Gleichgültigkeit im positiven Sinn. Nicht gleichgültig im Sinn von egal, das auch in gewisser Weise, aber im Sinne von gleichgültig nebeneinander.
Was ist dir im Leben noch wichtig?
Nichts, im Prinzip nichts. Als spontane Antwort, aber dieses Nichts hat eine gewisse Qualität. Ich könnte auch sagen, das Nichts ist mir wichtig. Zu sein, ja, das macht mir Freude. Mir macht es Freude zu sein, mir macht es auch Freude, dass da nach wie vor ein Körper ist. Das macht mir Freude. Das Leben an sich, dass das Universum überhaupt gibt, dass es diesen Traum gibt, das ist schön. Sagen wir so, ich kann nicht sagen, dass es wichtig wäre. Das wäre nicht richtig. Es ist einfach schön, ich erfreue mich daran. Aber ich könnte nicht sagen, wichtig.
Aber persönliche Vorlieben und Tendenzen irgendwie, die bleiben oder verstärken sich sogar?
Einiges fällt weg, dafür kommt anderes dazu. Bei mir war es die letzten Jahre, dass ich angefangen habe, viel zu kochen, weil mir das Freude machte und ich da kreativen Ausdruck ziemlich gefunden habe. Und das auch gleich wie so diese Sandmandalas im tibetischen Buddhismus, die erzeugt werden und danach vom Wind verweht oder zerstört werden. Das kann man mit Essen sehr schön machen, indem man das Essen anschließend zerstört, indem man es isst. Das ist so ein perfekter Kreislauf. Solche Sachen, Kleinigkeiten sind mir wichtig. Oder im Computer, Internet surfen, einfach schauen, was passiert in der Welt. Am Anfang ist so die Phase, wo einem das alles nicht mehr interessiert, was nicht absolut hier und jetzt geschieht. Aber mittlerweile lese ich irrsinnig gern Nachrichten, wenn es sich ergibt, und schaue, was passiert da, was passieren da für Veränderungen, was geschieht, wie geht dieser Traum weiter. Das ist schon spannend, aber es ist mir nicht wichtig. Das kann man nicht sagen.
Berührt dich auch, wie dieser Traum weitergeht?
Wenn, dann nur auf eine Art und Weise, dass ich sage, dass mir vieles nicht gefällt, was hier in der Welt eigentlich geschieht.
Hast du manchmal den Impuls einzugreifen in das, was passiert?
Kaum. Außer es ist absolut im Hochkomma persönlichen Bereich, ja, wenn ich jetzt sage, angenommen, weiß ich nicht, da würde jetzt eine giftige Schlange kommen und mich anfauchen, dann würde ich wahrscheinlich weggehen. Das wäre dann schon ein Eingriff. aber eigentlich überhaupt nicht mehr. Also nicht einmal bei Satsang. Also selbst Satsang ist für mich was ich mache, weil es mir Freude bereitet, das zu teilen, weil es da einen Rahmen hat. Aber da ist mir nicht wichtig, dass irgendetwas geschieht. Es ist alles perfekt, wie es ist.
Was passiert in Satsang?
Naja, es kann passieren, dass die Menschen etwas erkennen, zur Stille finden oder Gedankenstille erfahren oder auch energetische Phänomene im Körper erfahren, Kundalini, die dann vielleicht irgendetwas bewirkt, sich irgendetwas durcharbeitet, was letztlich alles nicht wichtig ist. Das ist alles dann auch nur ein Prozess. Es ist dann zwar ein spiritueller Prozess, aber letztlich endet er genau dort, wo man begonnen hat. Es passiert dann nicht wirklich was. Das ist auch nur eine Reise, die man geht und sonst nichts. Das ist alles nur Gott, der sich selbst erfährt. Egal, ob es in einem Vogel ist, in einem Menschen, als Stein, als Blume, als Welt, als Wolke, ist alles eins.
Wenn du Menschen siehst, siehst du dann nicht die Persönlichkeit, sondern siehst du die praktisch nur als äußere Hülle, durch die Leben passiert, oder wie siehst du Menschen?
Mittlerweile fast gar nicht mehr. Wenn ich sie sehe, dann noch am ehesten, dass ich diese Persönlichkeit annehme und akzeptiere. Das habe ich wieder lernen müssen, regelrecht. Mich auf das einzulassen, sozusagen auf die Wahrheit der Menschen. So wie sie sich wahrnehmen, so nehme ich sie eigentlich dann auch wahr. Weil bei mir ist da nichts geblieben. Es war eine Zeit lang so, dass ich dann nur mehr Gott gesehen habe und dann war das alles ich, oder es war alles von mir aus, wenn man da noch eine subtile Trennung macht zwischen alles und nichts und ich mich als nichts gesehen hätte, dann hätte ich gesagt, das ist alles Gott. Aber das ist auch verschwunden. Ehrlich ist das alles verschwunden, auch dieses Besondere. Nicht? Am Anfang ist das natürlich was Besonderes, wenn man sich selbst als Gott erfährt, den anderen als Gott erfährt, jeden Einzelnen als Gott erfährt, die Blume als Gott erfährt, dann ist das plötzlich, ah wow, alles ist Gott. Aber irgendwann wird das sowas absolut Gewöhnlichen, weil wenn alles Gott ist und alles heilig ist und es letztlich nichts Unheiliges und nichts Nicht-Göttliches gibt, dann bleibt auch das Besondere daran nicht übrig. Dann wird auch dieses Besondere, dieses Göttliche irgendwann zu etwas Gewöhnlichem. Dann ist es der gewöhnliche Zustand, dass eben alles göttlich und alles heilig ist und eben auch da nicht mehr unterscheidbar ist. Und dadurch fällt dann auch diese Wahrnehmung letztlich weg, diese Wahrnehmung des Göttlichen. Das ist dann einfach nur ohne große Anteilnahme, muss ich schon sagen. Es ist, wie es ist.
Ist für dich alles perfekt, wie es in der Welt passiert?
Ja und nein. Aus einer gewissen absoluten Sicht ist es perfekt, weil letztlich passiert nichts. Letztlich ist das alles ein Traum, der so tut, als würde er existieren. Und aber es passiert nichts. Das ist einfach nur so ein Tun als ob. Ja? Das ist wie ein Universum, das so tut, als gäbe es dieses Universum. Aber letztlich passiert nichts und ist nichts passiert und passiert keine Zeit. Es ist noch nie irgendetwas passiert. Das ist die absolute Sicht. Und die ist schon sehr durchgehend. Die ist nicht so, dass ich mir permanent dieses, jetzt habe ich es als Gedanken formuliert, ja, dieses Gedankens bewusst bin, weil das ist eher so, dass mich diese Wahrheit durchdrungen hat. Das würde ich eher so ausdrücken. Und dieses Durchdringen hat als Ergebnis gehabt, dass ich diese Wahrheit dann angenommen habe und so auch lebe, dass nichts wirklich geschieht. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, wenn ich mir dann Nachrichten angucke und schaue, was so in der Welt geschieht, dann sehe ich das nicht so perfekt. Dann sehe ich da auch permanent, wie es schon um einiges besser sein könnte. Also ich sehe auch das Potenzial. Ja, ich sehe einerseits, ist immer alles perfekt, wie es ist, aber ich sehe auch das Potenzial zur Veränderung, was ja was Positives ist. Sonst könnte man ja das Licht ausmachen und der Film wäre vorbei und das Universum wäre Geschichte. Sondern es ist ja was Positives, dass es noch Entwicklungspotenzial gibt im Sinne der Evolution und auch der menschlichen Evolution und auch der geistigen Evolution. Und dieses Potenzial sehe ich. Also ich sehe gleichzeitig auch das Ende. Und ich sehe den Abstand zwischen jetzt und diesem Ende.
Siehst du jetzt auch, oder empfindest du es auch so, dass eben jetzt besonders starke Energien da sind, für Veränderung.
Ich hoffe es, dass das wirklich so ist. Ich empfinde es auch so und ich hoffe, dass da auch was geschieht. Mach mir aber nicht wirklich Hoffnungen im Sinne von, dass ich hundertprozentig daran glaube, dass die Menschheit das wirklich so schaffen wird, wie es möglich wäre. Also da müsste noch viel mehr passieren. Also ich sehe zwar, dass gerade eine intensive Zeit ist, aber gleichzeitig diese Gedanken mit 2012, es wird schon ein Schub kommen, aber nicht so groß, wie man es in sich wünschen würde. Da wäre noch viel mehr möglich. Da müsste noch viel mehr geschehen.
Kannst du da konkret werden? Potenzial, der Mensch hat Potenzial, bewusster zu sein, friedlicher zu sein,
ja, lieber zu sein. Das absolute Potenzial ist, dass sich jeder seiner Göttlichkeit bewusst ist und absolut weiß, dass auch der andere er selbst ist, so wie es auch im christlichen Sinne gesagt wird, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und weil wir das sind, weil ich bin der Nächste, ich bin du, ich bin dieser Strauch, ich bin das alles. Und wenn sich jeder dessen bewusst ist, würden wir ganz anders miteinander umgehen, würden wir anders mit der Umwelt umgehen, und da sehe ich dieses Potenzial. Eine Liebe, die nicht wachsen muss, sondern die eigentlich schon da ist und nur zugeschüttet ist mit all dem anderen Müll, der uns beigebracht wurde.
Ist es im Moment so, wie es ist, weil das Leben das so erfahren will durch uns?
Könnte sein, ja. Darum bin ich ja im Frieden in dem Sinn mit diesem Zustand, weil das ist eben dieser Entwicklungsprozess, der Zeit braucht. Das ist halt so. Das ist ja eben darum auch genauso perfekt. Das ist immer dieses sowohl als auch, das zieht sich durch diese ganze Existenz. Ja. Dieser scheinbare Widerspruch und diese scheinbaren Paradoxien. Letztlich ist das immer sowohl als auch. Es ist perfekt, wie es ist, und der Weg zu noch mehr Perfektion ist mit eingebaut.
Du hast eben Sannyasin erwähnt, also Osho Sannyasin. Du warst auch bei Osho. Ist Osho lebendig für dich noch?
Als Person nicht. Ne? Als Person war er für sich selbst wahrscheinlich auch nicht lebendig. Als Person nicht. Auf der anderen Seite hat er irrsinnig viel bewirkt. Wenn ich mich auf ihn einstimme, es ist schon interessant, in dem Augenblick, wenn der Name fällt und wir darüber sprechen, ist er für mich da eigentlich. Also das geht interessanterweise. Aber das stelle ich auch nur jetzt live sozusagen fest, wenn ich an ihn denke, und dann ist er schon da, weil es ist immer alles da. Aber ansonsten im normalen Leben nicht mehr, nein.
Es gibt ja ehemalige Sannyasins, die bleiben irgendwie dabei. Die sind also jetzt überhaupt nicht offen für andere Meister, Lehrer, sondern für die ist Osho das, und die wollen ihr Leben lang auch nichts anderes mehr sehen und hören in der Richtung. Ja. Kannst du das verstehen?
Kann ich schon, ja. Ich kann es nachvollziehen. Es ist ja egal letztlich. Es ist ja egal, ob jemand irgendeinen Bill Gates anbetet oder irgendeinen Elvis Presley oder irgendeine andere Person oder einen spirituellen Meister und ganzes Leben lang dem verbunden bleibt, und da ist sicher höher. Wenn man das wertet, ist in gewisser Weise höher, wenn ich einen spirituellen Meister verehre und seine Worte in mir weiterleben lasse. Das ist ja als Lebensweg total legitim. So funktionieren ja auch alle Religionen. Man muss halt aufpassen, dass es nicht ähnlich geschieht dann wie bei einer Religion. Osho ist noch sehr frisch. Osho ist 20, 30 Jahre her, und damit sind auch die Menschen, die ihm da noch folgen, die haben ihn auch wirklich live erlebt und haben ihn lebend erlebt. Es ist nicht so weit her wie zum Beispiel im Christentum, wenn Menschen jemanden verehren, der vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist, mehr oder weniger als Körper, und noch immer halt diesen Glauben folgen, oder im Buddhismus, wo es vor 2500 Jahren jemand war. Und auch das ist legitim, und auch daraus haben sich Religionen eben gebildet. Und bei Osho ist halt noch sehr frisch und die Leute haben ihn gekannt, aber man muss aufpassen, dass da nicht Tendenzen entstehen dann, dass das wie zu einer Art Religion wird. Das wird aber passieren, das ist immer so passiert, und dazu sind diese Menschen da, damit das passieren kann. Das hat ja dann auch einen gewissen Sinn, dass seine Worte weiterleben. Das finde ich okay.
Ähm, Gibt es für dich sowas wie eine Satsang-Bewegung? Und wenn ja, wie steht die im Moment da?
Gibt es? Ich wollte schon sagen, ja, leider. Es gibt immer ein Für und Wider. Es ist auch da ein Sowohl als auch. Einerseits ist es schön zu sehen, dass wirklich viele Blüten erblühen. Ich sehe auch die Tendenzen, ich erkenne auch, wenn jemand sagt, zum Beispiel, der mehr aus traditionelleren Wegen kommt, sei es jetzt aus dem Yoga, aus dem klassischen Advaita Vedanta oder aus dem Zen-Buddhismus, wo man sagt, dass jemand, der eine Erwachungserfahrung gehabt hat, auch erst in gewisser Weise reifen muss. Im Zen war es ja, glaube ich, üblich, dass die Leute 25 Jahre im Kloster bleiben mussten, bevor man sie auf die Menschen losgelassen hat. Ich sehe auch diese Wahrheit, aber im Prinzip macht das nichts, weil das ist so ähnlich, man könnte sagen, wenn jemand frisch erwacht und gibt Satsang, dann stoßt er sich eben seine Hörner ab. Die Hörner sind dann der Satsang selbst. Also derjenige, jeder Lehrer, der Satsang gibt, wächst auch durch das Satsang geben, weil dadurch hat er auch die Erfahrung, was es bedeutet, das zu machen und welche Widerstände da entstehen können, wie die Menschen darauf reagieren. Auch das ist ein weiterer Wachstumsprozess in gewisser Weise, auch für den Lehrer. Also so gesehen macht das schon Sinn. Es ist aber schon sehr knapp an der Grenze, zu alltäglich zu werden. Weil das Besondere, das darin enthalten ist, oft übersehen wird. Es ist schon noch immer, wenn man es genau nimmt, die höchste Möglichkeit einer Begegnung, die man haben kann.
Was heißt jetzt alltäglich werden, dass es so leicht zugänglich ist, oder was meinst du damit?
Ja, in gewisser Weise schon, ja. Es hat alles seinen Vor- und Nachteil. Es ist natürlich ein Vorteil, wenn alles leicht zugänglich ist, aber wenn man bedenkt, welche Mühen früher ein spiritueller Sucher auf sich nehmen hat müssen, um einen erwachten, erleuchteten Meister zu treffen, irgendwo in Indien, im Himalaya, sonst wo, da war dieser Weg damit verbunden, Opfer zu bringen. Und diese Opfer sind auf dem spirituellen Weg in gewisser Weise auch wichtig, weil man etwas loslässt, weil man wirklich sagt, sozusagen zum Existenz, zum Universum, ja, ich will, ich bin bereit, alles hinter mir zu lassen, und das ist auch notwendig. Ja, man muss regelrecht alles hinter sich lassen, alles andere, ja, um diese Erfahrung zu machen. Das ist die letzte Erfahrung, das ist die höchste und auch letzte Erfahrung, die man als Mensch machen kann. Die kommt am Ende, die kommt dann, wenn einem andere Erfahrungen nicht mehr interessieren. Und da macht es eben einen Unterschied, ob ich alles aufgeben muss und meinen Rucksack packen und da tausende Kilometer irgendwo hin muss. Oder ob ich jetzt schneller mal zum Wochenende, so wie ich ins Kino gehe, sagt Maria am Samstag, hey du, geh mal ins Kino oder gehen wir da zum Fußballmatch oder da ist gerade so ein Satsanglehrer, schauen wir sie den an. Das bekommt dadurch einen anderen Geschmack, etwas Alltäglicheres im Sinne von oberflächlicher. Fast wie Kabarett. Ich halte auch recht viel von Satsang, wenn ein Kabarettartig herkommt, weil es ist ja auch etwas Lustiges, das Ganze, und man sollte dieses Ganze, auch die spirituelle Suche, nicht so ernst nehmen und sich selbst vor allem nicht so ernst nehmen, aber es bekommt so einen Unterhaltungswert und da kann dann wiederum nicht wirklich so viel passieren, nämlich dieses Letztendliche, was passieren könnte, wenn es noch ein bisschen ernster genommen werden würde.